Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Ab dem 11. Juni werden in den USA, Kanada und Mexiko zwei Weltmeisterschaften ausgetragen. Die eine auf dem Rasen um den goldenen Fußballpokal und die andere um die Markenbegehrlichkeit im globalen Sportartikelmarkt. In einem Branchenumfeld, das von Unsicherheit und gedämpftem Verbrauchervertrauen geprägt ist, besitzt die Fußball-WM nach Einschätzung unserer Experten das Potenzial, als signifikanter Wachstumstreiber für den globalen Sportswear-Markt zu fungieren. In einer aktuellen Studie zur Weltmeisterschaft haben unsere Aktienanalysten Katharina Schmenger und Thomas Maul beide Spielplätze unter die Lupe genommen, sowohl den sportlichen als auch den kommerziellen. Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst im Team Anlage, Strategie und Privatkunden. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo Olli.
Hallo Olli.
Katharina, fangen wir mal mit dem sportlichen Teil an. Was sind denn aus deiner Sicht die Besonderheiten der diesjährigen Fußball-WM?
Ja, Olli, du sagst es, die diesjährige Fußball-WM ist auf jeden Fall besonders. Und zwar die wesentliche Besonderheit ist, dass sie zum ersten Mal von drei Ländern, und zwar USA, Kanada und Mexiko, gemeinsam ausgerichtet wird. Ja, das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika beginnt dann am 11. Juni und das Finale wäre dann am 19. Juli. Damit ist die diesjährige Fußball-WM mit 39 Tagen das längste Turnier der Geschichte. Wenn wir nochmal rückblicken auf die letzte WM, kann man sagen, dass die diesjährige WM dann 10 Tage länger ist als die WM 2022 in Katar. Mhm. Ja, Hauptgrund für die verlängerte Turnierdauer auf 39 Tage ist die Aufstockung des Turniers von 32 auf 48 teilnehmende Mannschaften. Dadurch erhöht sich dann auch die Anzahl der Spiele von 64 damals bei der letzten WM auf nun 104. Das führt dann auch zu einer massiven Steigerung der Reichweite und Medienpräsenz. Und die FIFA geht davon aus, dass rund 6 Milliarden Menschen das Turnier verfolgen werden. Somit würde dann die WM zum meistgesehenen Sportereignis der Geschichte werden. Um nun die Rekordzahl von 48 teilnehmenden Mannschaften zu integrieren, wurde für die WM dieses Jahr ein neuer Spielmodus entwickelt. Es gibt nun 12 Gruppen, bestehend aus 4 Mannschaften. Und die jeweils besten 2 Teams der 12 Gruppen qualifizieren sich direkt und zusätzlich die 8 besten Gruppen Dritten für die neu eingeführte Runde der letzten 32 Teams, und zwar das 16. Finale. Ab hier ist der Turnierbaum dann in 2 getrennte Hälften mit jeweils 16 Teams aufgeteilt. Die durchlaufen dann den Weg bis zum Finale. Das heißt, der Sieger der einen Hälfte des Turnierbaums spielt dann gegen den Sieger der anderen Hälfte im Finale.
Mhm. Recht komplizierter Modus. Und Infantino hat, glaube ich, einen guten Job gemacht. Ne? Ein rechtes Mammut-Turnier, scheint es mir. Thomas, jetzt kommen wir mal zu dir. Nochmal eine sportliche Frage, sei mal mutig. Wie siehst denn du die Chancen der deutschen Nationalelf, ins Finale zu kommen? Und wer hat aus deiner Sicht die größten Chancen auf den Pokal?
Ja.
Also wette mal aufs richtige Pferd,
Olli. Jetzt. Du hast es wahrscheinlich auch schon gesehen, es gibt ja die Weltrangliste von der FIFA und da steht die DFB 11 derzeit halt leider nur auf dem 10. Platz. Da sind wir schon relativ weit entfernt von der Weltspitze und ja, auch bei den Buchmachern, bei den Wettquoten, ja, da wird die DFB 11 nicht besonders hoch gehandelt. Ja, da wird die Wahrscheinlichkeit für den WM-Gewinn ungefähr bei 7% derzeit angesetzt. Aber ich würde sagen, das Achtelfinale, das soll schon drin sein, weil, hast du ja vielleicht auch gesehen, Deutschland spielt in der Gruppe E mit Mannschaften zusammen, die jetzt nicht zur Weltspitze gehören. Da haben wir Curaçao drin, die Elfenbeinküste und Ecuador. Also da sollte Deutschland schon als Gruppensieger hervorgehen. Und danach wird die Mannschaft dann im 16. Finale gegen einer der besten Drittplatzierten spielen. Und auch das wäre eine machbare Aufgabe, quasi eine Pflichtaufgabe. Und dann wird es allerdings dann schon so ein bisschen haarig. Dann könnte im Achtelfinale schon so eine Art vorgezogenes Finale drohen mit dem Gegner Frankreich. Mhm. Und das ist halt dann schon eine Mannschaft, die eigentlich auch Weltmeister werden könnte. Warten wir es ab. Ich bin mir nicht sicher.
Okay. Ja, hoffentlich kommen wir wenigstens unter die ersten drei. Na gut, das vielleicht mal zum Sportlichen. Aber wir sind ja auch hier, um die ökonomischen Parts zu besprechen. Katharina, meine Frage, welche Bedeutung hat denn aus eurer Sicht die WM für den globalen Sportartikelmarkt?
Ja, dazu muss man zu Beginn vielleicht nochmal kurz sich das Branchenumfeld anschauen. Und zwar ist das Branchenumfeld ja derzeit von Unsicherheit und einem gedämpften Verbrauchervertrauen geprägt. Das liegt insbesondere an der geopolitischen Lage und das wirkt dann dämpfend auf das Konsumklima. Das heißt, dass dann die Anschaffungsneigung im Sportswear-Markt, also der Markt für Sportschuhe und Sportkleidung, leidet. Insbesondere auch durch die hohen Inflationsraten. Das heißt, dass die Verbraucher dann in dieser Situation eher dazu neigen, Käufe aufzuschieben, sich weniger zu kaufen oder sich natürlich auch preissensitiver zeigen. Das gilt aber aus unserer Sicht nicht generell. Wir gehen davon aus, dass Sportmarken mit einer großen Strahlkraft und einer hohen Begehrlichkeit trotzdem in auch so einem schwierigen Marktumfeld Wachstumsraten im hohen einstelligen oder auch zweistelligen Prozentbereich erzielen können. Und zwar gehen wir auch davon aus, dass diese dann auch es schaffen, die Produkte ohne Rabatte zu verkaufen. Somit sehen wir die Fußball-WM sehr relevant. Und zwar gehen wir davon aus, dass die WM das Potenzial hat, auch ein signifikanter Wachstumstreiber zu sein für den globalen Sportswear-Markt. Und zwar insbesondere sollte die Nachfrage nach fußballspezifischen Artikeln wie Trikots, Bälle oder Schuhe steigen. Und das sollte dann auch einen positiven Impuls für den Sport-Lifestyle-Sektor haben. Somit sehen wir die Sorge um eine Verlangsamung des As-Leisure-Trends, also das Tragen von sportinspirierter Kleidung und Schuhe im Alltag, sehen wir als überzogen an und gehen eher von einem mittelfristigen Wachstum, also innerhalb der nächsten 5 Jahre im oberen Bereich der Spanne von 2-5% aus. Dahingegen sagt Euromonitor, Euromonitor erwartet eher, dass das untere Ende erreicht wird und wir sind da auf jeden Fall zuversichtlicher.
Mhm. Thomas, Frage an dich. Welche Bedeutung hat das Sponsoring von Nationalmannschaften für die Sportartikelhersteller und wie wichtig ist das Trikotgeschäft? Man sieht ja immer tausende von Fans mit den entsprechenden Trikots schon, glaube ich, auch vor der WM rumlaufen. Wie ist deine Einschätzung?
So ist es, Olli. Ja, ich denke, ganz wichtig, das Trikotgeschäft, das ist natürlich viel mehr als ein temporärer Umsatztreiber. Ja, die Mannschaften und die Trikots, das ist ja, oder die sind eigentlich sowas wie wandelnde Werbeflächen und so ein Trikotkauf, das kann schon der potenzielle Startpunkt sein, ja, für einen längeren, für einen nachhaltigen kommerziellen Erfolg von so einer Marke und auch für Glaubwürdigkeit, auch für Markenloyalität. Du weißt, eine Fußball-WM ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Fußball ist sehr emotional und so ein Trikot, ja, das wird während der Weltmeisterschaft irgendwie mit Emotionen aufgeladen und im Idealfall natürlich mit positiven Gefühlen, ja, Zusammengehörigkeit, Leidenschaft, Kampfgeist, Nostalgie, man denkt an früher. Und beim Verbraucher, da entsteht dann ja während der WM der Wunsch, ja, Teil von dieser emotionalen WM-Story zu werden. Und der Kauf des Trikots verbindet diese positiven Gefühle mit der Marke. Und diese positive Markenwahrnehmung, ja, während der WM, die kann nun dazu führen, dass der Trikotkunde im zweiten Schritt auch Produkte von der Marke kauft, die zwar kein Trikot sind, aber doch irgendwie mit Fußball zu tun haben, meinetwegen Fußballschuhen oder auch eine Lifestyle-Mode, die irgendwo von Fußball-Designs beeinflusst ist. So, und jetzt kann es so eine Art Kettenreaktion kommen. Die Strahlkraft der Marke ist jetzt so hoch, dass der Verbraucher auch fußballfremde Produkte von der Marke kauft, also zum Beispiel Laufschuhe oder meinetwegen auch Outdoor-Kleidung. Und am Ende von der Reise steht dann nicht mehr nur der situative Kauf, sondern da steht dann, ja, eine tief verankerte Markentreue. Und der Konsument, der ist dann im Prinzip zu einem loyalen Stammkunden geworden, der dann die Marke auch künftig präferiert, ja, und eigentlich auch wenig preissensitiv ist.
Mhm. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Thomas. Was müssen denn die Sportartikelhersteller machen, um, ich glaube, ich habe das gelesen, um einen möglichst großen Halo-Effekt, also Ich glaube, man spricht da von einem möglichst großen Markenstrahleffekt. Ne? Wie erzeugt man den?
Du sagst es, Olli. Es geht um den sogenannten Halo-Effekt, auf Deutsch der Markenstrahleffekt. Also da ist die Theorie eigentlich einfach. Grundsätzlich, je mehr Trikots ein Hersteller verkauft, desto größer der Strahlkrafteffekt für die Marke. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Faktoren die Trikotnachfrage beeinflussen. Und der wichtigste Faktor ist natürlich ganz einfach die Verweildauer von dem Team im Turnier. Also mit anderen Worten, ja, der sportliche Erfolg. Und die großen Ausrüster, die sind deswegen natürlich auch bereit, für das Sponsoring von Top-Teams hohe Summen zu bezahlen. Die liegen mittlerweile bei um die 100 Millionen Euro pro Jahr und Team. Und ja, in der Praxis sieht man das dann häufig so, dass die Ausrüster vielleicht so 3 bis 5 Spitzenteams ausstatten und dann noch bis zu 10 weitere kleinere Teams. Und damit so ein Ausrüster dann auch viele Trikots verkauft, reicht es natürlich nicht aus, dass so ein Team nur sportlich erfolgreich ist. Wir brauchen schon auch eine Bevölkerung, die dahinter steht, eine hohe Bevölkerungszahl, die auch fußballaffin ist. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis: bei den Gastgeberländern ist der sportliche Erfolg von den Teams gar nicht mal so wichtig für die Trikotverkäufe. Ja, da sieht man dann in der Regel, dass die Menschen einfach Teil von diesem gesellschaftlichen Phänomen Heimat-WM werden wollen und einfach die Trikots kaufen als eine Art Souvenir an eine, eine erfreuliche oder an kollektiven Ausnahmezustand im Land. Man kennt das ja vom Sommermärchen von damals. So, dann würde ich noch sagen, auch nicht unbedingt mit Blick auf den sportlichen Erfolg, du hast es eingangs erwähnt, also schon vor dem Turnier Trikots mit auffälligen Designs und Farben, ja, die werden unabhängig vom sportlichen Erfolg oftmals in ganz großen Stückzahlen verkauft. Und ich erinnere mich da zum Beispiel sehr gut an die öffentliche Diskussion, an das rosa-lila Auswärtstrikot von der deutschen Nationalmannschaft, damals bei der EM24. Da gab es Rekordverkäufe.
Ich fand es auch ganz nett, ja. Ja, jetzt haben wir viel über Trikots gesprochen. Katharina, vielleicht letzte Frage an dich. Wer sind denn jetzt dann auch die wichtigsten Ausrüster bei dieser Fußball-WM?
Bei der diesjährigen Fußball-WM sind auf jeden Fall die wichtigsten Ausrüster Adidas, Nike und Puma. Nämlich 37 von insgesamt 48 teilnehmenden Mannschaften, also fast 80%, werden von den 3 Top-Ausrüstern ausgestattet. Und das waren dann auch die, die dominierenden Ausrüster bei den letzten WMs 2022, 18 und 2014. Man kann sagen, dass jetzt bei der diesjährigen WM Adidas die meisten Teams ausrüstet, und zwar sind das 14, gefolgt von Nike mit 12 und Puma 11. Adidas rüstet dahingegen den Titelfavoriten Spanien aus, und das deutsche Team wird jetzt zum letzten Mal von Adidas ausgestattet. Ab 2027 übernimmt dann Nike. Und zu den Nike-Teams zählen beispielsweise England, Frankreich oder Brasilien. Und Puma hat dann Portugal, Marokko und auch zahlreiche afrikanische Mannschaften.
Da endet also eine Ära. Ne? Ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat schon 54 mit Adidas ihren Weltmeistertitel geholt, wenn ich richtig informiert bin.
Exakt.
Ja, super. Das war's für heute. Dann freuen wir uns auf den ersten Anpfiff am 11. Juni. Und vielen Dank für eure spannenden Einblicke und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 23. April 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.